Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Fußball-WM der Frauen. Oft von Medien versteckt.
Facebook weiß, was ihr für Nachrichtenartikel lest. Die Sache mit dem externen Tracker.
Bloggerin naht Medienleser und Yad Vashem. Wir updaten euch.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. So wie unser Bundespräsident verurteilt er die hämischen Kommentare im Netz nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke mit deutlichen Worten. Außerdem fordert der CDU-Politiker Konsequenzen für die Betreiber sozialer Netzwerke, genauso wie für Hasskommentatoren. Zitat Bouffier: Diese Reaktionen im Netz sind menschenverachtend und bedienen niederste Instinkte. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Kommentare schneller gelöscht werden. Und weiter: Meiner Meinung nach müssen wir solch ein Verhalten mit empfindlichen Geldbußen sanktionieren.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Was nach dem Tod des Landrats aus Kassel im Netz passiert ist, das ist, um es mit den Worten von Frank-Walter Steinmeier zu sagen, widerwärtig. Die Würde des Menschen ist unverletzlich, heißt es ja im Grundgesetz, und zwar unabhängig davon, ob ein Mensch lebt oder verstorben ist. Wer diesen obersten Rechtsgrundsatz, so wie jetzt die Hasskommentatoren im Fall Walter Lübcke, bricht, der sollte, finde ich, auch hart bestraft werden. Es ist aufwendig, langwierig, aber irgendwie machbar. Ich frage mich aber, wie will der Staat dafür sorgen, dass Hass- und Rechtsverletzungen noch schneller gelöscht werden? Diese rechtsstaatliche Aufgabe, die hat er ja eigentlich gerade erst mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz an die privaten Plattformbetreiber delegiert. Mit Blick auf die Frage, wer in unserem Rechtsstaat über Meinungsfreiheit wacht, ist das allein schon problematisch, finde ich. Jetzt aber ein noch schnelleres und härteres Vorgehen zu fordern und den Druck weiter zu erhöhen, das mag sich im ersten Moment gut anhören, aber mir macht es Bauchschmerzen, dass Facebook und Co. unter Zeitdruck den Job des Staates machen und über Recht und Unrecht entscheiden.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das transparente Medienmagazin.
Am letzten Samstag, da hat der Spiegel mit einer Recherche die Medien, ja, die Leser und die Blogszene überrascht. Bloggerin täuscht Leser, Medien und Yad Vashem. Es geht darum, dass eine deutsche Bloggerin eine fiktive jüdische Familiengeschichte verbreitet haben soll.
Das Pikante, sie hat auch bei Berichten oder Reportagen bei einigen Radiosendern beigetragen, also ist damit aufgetreten, hat ihre eigene Lebensgeschichte mit präsentiert und wie es aussieht, sind die von ihr berichteten Inhalte nicht ganz korrekt. Betroffen sind der SWR, der Bayerische Rundfunk und auch ein Bericht hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova. Ja, und dann wurde sie auch noch mit einem goldenen Blogger ausgezeichnet. Das ist ja ein Community-Preis, den ich persönlich mitorganisiere.
Was hat das aber jetzt zu bedeuten und wie hat die Nova-Redaktion reagiert? Das schauen wir uns jetzt mal an. Schauen wir auch mal auf das, was wir wissen. Die Historikerin, die hatte sich laut einem Spiegelbericht jahrelang als Nachfahrin jüdischer Holocaust-Opfer ausgegeben. Die Geschichten seien allerdings frei erfunden gewesen und auf ihrem inzwischen nicht mehr zugänglichen Blog Read On My Dear, Read On, schrieb sie über ihre angebliche Familiengeschichte.
Auch das Archiv der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem soll die Autorin getäuscht haben, indem sie gefälschte Opferbögen einreichte. Und es werde der Eindruck erweckt, dass große Teile ihrer Familie im Holocaust umgekommen seien. In Wahrheit stamme sie aber aus einer evangelischen Familie, wie Unterlagen des Stadtarchivs Stralsund belegen, berichtet der Spiegel weiter.
Durch Recherche und Berichterstattung von Kolleginnen und Kollegen der Presse haben wir triftige Hinweise erhalten, dass eine Gastautorin in einem Beitrag für die Sendung 100 über Sexualaufklärung in Indien unwahre Behauptungen über ihren Lebenslauf gemacht hat. Unsere Online-Redaktionsleiterin Elena Sterk hat diese Woche schon ein paar Hintergründe verraten.
Wir hatten damals mit der Autorin Kontakt und das wirkte alles sehr glaubhaft. Wir haben auch unsere normalen Mechanismen zur Überprüfung damit angewandt, ob das richtig ist. Und sind jetzt durch die Recherche des Spiegels aufmerksam gemacht worden, dass es möglicherweise Täuschungen in ihrem Lebenslauf gibt. Der Spiegel hat zu dieser Dame und Bloggerin, Autorin recherchiert und da geht es vor allem darum, dass sie große Teile ihrer Familiengeschichte möglicherweise getäuscht hat und sich eine jüdische Familie mit dazu erfunden oder erdacht hat. Das sind alles Sachen, die ich nicht überprüfen kann, aber es ist deutlich geworden, dass es große Zweifel daran gibt, ob auch dieser Teil ihrer Lebensgeschichte Geschichte, die in Indien mit sexueller Aufklärung zu tun hat, in Deutschland wirklich wahr sind.
Ja, soweit das aus der Retrospektive. Aber was hat jetzt Deutschlandfunk Nova ganz aktuell gemacht, als die Vorwürfe des Spiegels publik wurden? Erst einmal den Kontakt zur Bloggerin gesucht.
Ja, das ist für mich das Allerwichtigste. Es gibt jetzt diesen Verdacht und da gibt es wirklich schwerwiegende Gründe. Und wir selber konnten es aber noch nicht in dem Umfang prüfen. Und der wichtigste Prüfungsgrund oder Ansatz wäre ja erstmal mit ihr zu sprechen. Wir haben es versucht, sie zu erreichen und bis jetzt ist das nicht gelungen. Das kann sich hoffentlich noch ändern. Ich hoffe, dass wir in Kontakt mit ihr sind, damit sie sich selber dazu äußern kann, weil sonst sprechen wir ja wirklich von einem Verdacht. Solange dieser Verdacht allerdings so erhärtet dasteht, mussten wir uns dazu entscheiden, die Beiträge oder diesen Beitrag, der betroffen ist, bei uns auf der Seite offline zu nehmen, mit einem Hinweis darauf, dass wir das auch wieder, wenn sich das als unbegründet erweist, wieder online nehmen werden.
Und da können wir euch jetzt auch noch ein aktuelles Update geben. Auch bis heute hat Fräulein Read On, wie sie sich in ihrem Blog nannte, sich nicht bei uns gemeldet oder zu unseren Fragen Stellung genommen.
Tja, die Frage ist natürlich, ja, wie wird denn das jetzt eigentlich in der Redaktion gesehen? Also, und ich glaube, dass sich hier alle erstmal nochmal in diesem Zusammenhang damit auseinandersetzen, nochmal die hohen Standards doch nochmal sich da anzuschauen und dass man aber auch, es ist ja natürlich auch so, dass man gewiss wird, dass man trotz hoher Standards, wie hier die Redaktion arbeitet, man hier möglicherweise einer gezielten Täuschung aufgesessen ist. Und wir werden daher unsere Kriterien zur Abnahme von Beiträgen noch einmal überprüfen und auch weiter schärfen. Hören wir nochmal Lena Stärk, denn einige fühlen sich natürlich gleich an den Fälschungsskandal des Journalisten Relotius beim Spiegel erinnert.
Also es gibt natürlich Punkte, die wir einhalten müssen und worüber wir auch nochmal ganz klar nachdenken müssen, wie wir das schärfen, wenn es vor allen Dingen um Berichterstattung im Ausland geht. Das ist tatsächlich, glaube ich, bei Relotius ja auch der Fall gewesen. Der Fall ist sonst ein bisschen anders, weil Relotius irgendwie nicht über sein eigenes Leben und seine eigenen Erfahrungen geschrieben hat und auch ein angestellter Redakteur des Spiegels ja war und sehr viel publiziert bei uns hat, was ja diese eine Geschichte. Aber tatsächlich gibt es schon Punkte, wo wir vielleicht auch stärker nochmal hingucken müssen. Darüber denken wir auch sehr viel nach, weil das natürlich für uns schrecklich ist, wenn wir mit Autoren arbeiten, die wir noch nicht sehr gut kennen, die im Ausland unterwegs sind und die auch über Dinge berichten, die in der Vergangenheit zurückliegen.
Das ganze Gespräch mit Lena Stärk, das könnt ihr auch nochmal über deutschlandfunknova.de nachhören, wenn ihr mögt. Aber Daniel, jetzt lass uns doch nochmal über die goldenen Blogger reden. Bei den ganzen Artikeln, die jetzt ja in der Presse auch zu sehen waren, war ja oft auch das Foto der Bloggerin mit dir zu sehen, wie du ihr in deinem goldenen Anzug den goldenen Blogger überreichst. Wie habt ihr jetzt reagiert?
Ja, also ich wurde jetzt hier auch gerade auf dem Weg ins Studio auch nochmal vom Kollegen darauf angesprochen, dass ich doch da gesehen wurde, auch mit dieser Geschichte. Und das ist natürlich ganz, ganz viel passiert. Und natürlich haben wir uns auch im Orga-Team der Goldenen Blogger ganz intensiv seit dem Wochenende mit dem Thema auseinandergesetzt. Und am Ende haben wir ihr den Preis aberkannt und sind auch wirklich sehr, sehr enttäuscht über das, was jetzt passiert ist. Man muss dazu sagen, dass es jetzt hier bei dem Blog an sich um ein literarisches Werk handelt. Also da waren sich auch die Leser sicher, dass es bei den Texten, die dort waren, das war Persönliches, das war private Geschichten, die da aber auch sehr ausgeschmückt, aber auch gesellschaftskritische Texte zu finden waren. Das ist jetzt ja auch nicht so im Kern der Täuschung. Aber wenn halt diese ganze Person auch ihre Historie in anderen Kontexten, wie zum Beispiel in Auftritten in Medien, wie zum Beispiel in Radiosendern, wie auch hier bei uns, einfach ja, offensichtlich gefaked hat, dann ist das natürlich für uns auch eine Frage. Denn am Ende steht der Preis auch für authentische Projekte und das war sie auf jeden Fall nicht.
Habt ihr denn auch versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, so wie das Lena ja auch gerade von Deutschlandfunk Nova berichtet hat?
Haben wir auch gemacht. Wir haben aber zum Preis und wie wir damit umgehen können, von ihr keine Antwort erhalten. Da warten wir genauso. Und das ist wirklich auch noch so eine Situation, die wir uns dann natürlich erhoffen, dass sich das irgendwie noch weiter aufklärt, dass man noch nähere Einzelheiten vielleicht erfährt. Aber bisher schweigt sie auch uns gegenüber.
Und wenn ihr jetzt auch nochmal überlegt, ausgehend von diesem Fall für euren Preis und auch die Kriterien und wie auch immer Verfahren, wie ihr den Preis vergibt, welche Schlüsse habt ihr für euch gezogen vielleicht schon?
Also muss man erstmal sagen, die Kategorie, sie war Bloggerin des Jahres 2017. Das ist ein Voting-Preis, das ist ein Community-Preis. Ich kann mich noch zurückerinnern, in dem Jahr ist sie sehr, sehr häufig, ist ihr Blog vorgeschlagen worden. Und das ist damit zu erklären, dass es einfach eine sehr große Leserschaft hat, die ihre Texte sehr, sehr gerne gelesen haben. Und auch beim Voting an sich hat sie mit großem Abstand gewonnen. Das heißt, da gab es einen großen Zuspruch aus der Community. Und die Enttäuschung, die jetzt dann in ihrer Leserschaft in dieser Woche dann im Netz dann auch abzulesen war, das hat uns wirklich betroffen gemacht. Und da ist natürlich die große Frage, kann man so etwas im Vorfeld erkennen, erahnen, wie auch immer? Ich glaube, am Ende kommt man, auch wenn man jetzt für zukünftige Juryarbeiten oder Vorauswahlarbeiten oder Sichtungsarbeiten nochmal natürlich eine größere Portion Skepsis mitbringt, muss man aber auch ja wirklich ganz ehrlich sagen, wenn einer einen wirklich betrügen will, dann wird er das natürlich auch schaffen.
Mhm. Ich frage mich gerade, wenn wir nochmal den ganz großen Bogen zurückspannen, glaubst du, dass sich dieser Fall überhaupt nochmal wirklich aufklären wird? Dass sie sich jemals irgendwem gegenüber nochmal äußern wird?
Da müssen wir einfach abwarten. Also ich glaube, da wissen wir dann erst mit der Zeit mehr. Aber das haben wir hier bei Deutschlandfunk Nova gesagt. Wir warten da noch auf eine Antwort, um dann auch ein Update zu geben. Und ich glaube, auch wenn es dann manchmal eine Floskel ist, wir bleiben an dem Thema dran.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien? Das aktuelle Medienmagazin ist hier. Dass Facebook gerne Daten über seine Nutzer auf seiner Webseite und über seine App sammelt, das ist ja bekannt. Dass Facebook aber auch Daten auf externen Webseiten sammelt, die von Facebook und Nicht-Facebook-Nutzern besucht werden, das ist nicht so präsent.
Ändert sich aber vielleicht jetzt, denn in dieser Woche, da ist eine Recherche veröffentlicht worden, die den Spot auf Nachrichtenwebseiten in Deutschland legt. Und wir erfahren, Facebook liest fast überall mit. Also wenn ihr die Artikel von vielen Medien lest, dann ist die Chance sehr hoch, dass Facebook die meisten Klicks messen kann. 130 deutsche Nachrichtenwebseiten sind gecheckt worden und 3/4 davon lassen Facebook mitlesen.
Tja, aber was bedeutet das? Das erklärt uns jetzt Matthias Eberl. Er ist nämlich Journalist, beschäftigt sich viel mit Datenschutz und er hat die Recherche durchgeführt und als Gastbeitrag auf netzpolitik.org veröffentlicht, sowie auf seinem Blog rufposten.de und ist jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Schönen guten Abend, Matthias.
Ja, hallo. Freue mich.
Ja, warst du von dem Ergebnis überrascht?
Ehrlich gesagt schon. Also ich wusste das, dass es da einige Seiten gibt, vor allem natürlich die Zeit, von der ich das schon letztes Jahr wusste und mit denen ich da schon länger in Kontakt stehe. Und dann hatte ich eigentlich eine Recherche geplant, die jetzt da diese paar schwarzen Schafe sozusagen genauer unter die Lupe nimmt. Und dann kam also schnell raus, das sind ziemlich viele und dann letztendlich über 80%, wenn man jetzt die öffentlich-rechtlichen rausnimmt, und das ist schon irre, wenn man noch bedenkt, dass es alles nicht rechtmäßig ist.
In dem Moment, als dir quasi diese Erkenntnis gekommen ist, war dir dann klar, dass das sofort ein viel größeres Thema werden würde, an die Tragweite eine ganz andere ist?
Das kam so stückweise, da kam natürlich der journalistische Spürhund sozusagen noch dazu, der sich gefreut hat, dass es ein großes Thema wird, aber es ist natürlich irgendwie auch erschreckend, das dann zu sehen, wie sehr das in den letzten Jahren eigentlich dann auch von vielen Verlagen eben als Mittel gewählt wurde.
Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen, aber trotzdem noch mal sozusagen an den Anfang deiner Recherche mitnehmen. Also warum hast du gemessen, was Facebook tracken kann?
Letztendlich war der Ausgangspunkt die Entdeckung, dass Facebook eben in meinem Stream Werbung schaltet mit Informationen, die sie jetzt nicht von über Facebook selbst eben eingesammelt haben konnten. Das war damals Booking.com, die eben genau wussten, in welchen Hotels ich war. Und dann habe ich dazu eine Recherche gemacht. Custom Audiences Tool heißt dieses Werkzeug von Facebook, wo man zum Beispiel auch Kundendaten hochladen kann. Und dann habe ich das gesehen, dass es da eben auch noch diese Pixel-Einbettung gibt und dass die zum Beispiel von der Zeit genutzt wird. Und dann habe ich den ersten Schreck eben letztes Jahr schon bekommen, wo ich gesehen habe, dass die Zeit ist, also tatsächlich auf jeder Artikelseite eingebunden hat. Und da war mir eigentlich schlagartig auch klar, dass das überhaupt nicht in Ordnung ist. Und das war dann eigentlich der Ausgangspunkt für die Recherche, weil ich herausfinden wollte, natürlich auch, warum die Verlage das machen und was sie sich dabei denken, ob das versehentlich ist oder was auch immer.
Naja, wenn das eine so hohe Zahl ist, ist das vermutlich kein Versehen. Was für eine Antwort hast du gefunden? Warum integrieren Medien den Facebook-Pixel?
Also ich denke mal, da gibt es viele Gründe, aber es gibt auch viele verschiedene Tools. Also dieser Pixel ist ja nur ein Tool und ich glaube, das ist auch die ganz bewusste Strategie gewesen von Facebook, als sie eben vor über 10 Jahren schon gemerkt haben, dass dieser Facebook-Button, dieser Like-Button, um den es ja auch viel Debatte gab, dass der eben von Verlagen oft nicht mehr so eingebunden wird, dass sie dort mitlesen können. Und dann war die logische Folge natürlich, dass sie gesagt haben, na, da müssen wir eben Tools machen, die noch verlockender sind. Und da gehört eben vor allem Facebook Pixel dazu. Damit kann man wohl sehr präzise Zielgruppen auswählen und dann dafür Werbung schalten. Da stecken, glaube ich, in diesem Tool viel Erfahrung oder viele Daten auch von Facebook drin. Aber man kann es auch zusammenlegen mit eigenen, mit den Daten von der eigenen Webseite, dass man sagt, hier hat ein Kunde zum Beispiel einen Warenkorb abgebrochen oder hier war jemand bei der Zeitung auf der Abo-Seite. Und da kann man dann wohl sehr gute sogenannte Retargeting-Aktionen machen, dass man eben Werbung auf Facebook ausspielt an die Seitenbesucher, die halt irgendwas auf der Seite gemacht oder nicht gemacht haben.
Wenn man das so hört, kann man vielleicht verstehen, warum die Medienhäuser Facebook das ermöglichen. Aber was sagen die denn, also die Medienhäuser, die eben diese Nachrichtenwebseiten betreiben jetzt?
Ja, die sind da nicht besonders auskunftsfreudig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie es vielleicht auch ein bisschen ahnen, dass es nicht ganz sauber ist. Also, aber sie beharren drauf tatsächlich, dass es rechtmäßig ist. Manche sagen auch, also vor allem Lokalzeitungen haben geantwortet, dass sehen die selber auch kritisch, aber der Werbevermarkter, das sind dann oft externe Werbevermarkter, die dann beauftragt werden und die sind da jetzt gerade nicht dazu zu bringen und sie arbeiten da an einer anderen Lösung, so ausweichende Sachen, aber da sagt man dann wenigstens, dass man es nicht gut findet und dann gibt es natürlich die großen Verlage wie Zeit, Gruner und Jahr, die auch eigene Vermarktungsfirmen haben und da anscheinend auch stärker in dieser Vermarktungsdenkweise drin sind und die behaupten eben gerne, dass das alles rechtmäßig ist und dass es ja alle anderen auch so machen, was ja auch stimmt irgendwie.
Aber warum ist das denn vielleicht datenschutztechnisch problematisch?
Also ich glaube, für den einzelnen Nutzer ist es natürlich schon mal ein bisschen unheimlich, dass seine gesamte, also ein großer Teil von seinem Medienkonsum zentral bei Facebook dann gesammelt wird, ohne dass er davon Ahnung hat. Da können ja auch sehr sensible Sachen dabei sein. Gesundheitsdaten, da informiert sich jemand über eine Krebserkrankung oder über sexuellen Missbrauch und diese Daten landen dann alle bei Facebook, werden dort gespeichert, der kommt an die Daten nicht ran. Also Facebook, das ist auch ein weiterer Rechtsbruch, dass Facebook diese Daten nicht rausgibt und man die auch nicht löschen kann. Und dann muss man es natürlich auf einer gesellschaftlichen Ebene einfach sehen. Also wir haben hier eine Sammlung von, ich schätze mal ganz grob, 10, 12 Millionen von dem Medienkonsum von 10, 12 Millionen Deutschen und da ist das Missbrauchspotenzial natürlich auch erheblich. Die können, wie bei Cambridge Analytica, missbraucht werden. Aber es reicht vielleicht auch schon aus, dass einzelne Leute nicht mehr Nachrichten lesen, weil sie sagen, ich werde ja hier getrackt und gespeichert und sich dann das nicht mehr trauen. Das kann natürlich auch nicht im Interesse der Journalisten sein.
Was heißt denn das für Leute, die sich bewusst kein Konto bei Facebook angelegt haben? Gibt es dann ein Schattenprofil von Ihnen?
Genau, da gibt es dann, die werden einfach so mitgetrackt, einfach mit einer anonymen Nummer. Das ist insofern nicht so tragisch, weil man diese Daten ja sozusagen wieder los wird, indem man einfach seinen Cookie löscht, während der Facebook-Nutzer natürlich die Daten an sein Profil gebunden hat und damit an seine E-Mail-Adresse, an seinen echten Namen. Also das ist schon noch mal weniger tragisch. Ist dann praktisch so wie normales Tracking, ist dann eben auch nicht verboten. Aber das Problem ist natürlich, die Verlage wissen das ja nicht, ob der Leser vorher sich bei Facebook eingeloggt hat oder nicht. Und in dem Moment, wo er sich, wo eben jemand einen Facebook-Account hat, ist dieses Tracking auch rechtswidrig. Und damit ist es eigentlich insgesamt rechtswidrig, weil die Verlage das eben nicht garantieren können.
Und wenn ich jetzt als jemand sage, der noch nicht mal quasi so anonymisiert getrackt werden möchte, ich möchte einfach gar nicht getrackt werden, habe ich überhaupt eine Möglichkeit, meine Medieninhalte trotzdem weiter online zu konsumieren oder muss ich mich dann entscheiden für das eine oder das andere?
Also da könnte man versuchen, natürlich ganz ohne Cookies irgendwie zu arbeiten oder ohne JavaScript, dann kommt man natürlich schnell auch in den Bereich oder man blockt die Drittseiten-Cookies, man kommt dann schnell in den Bereich, wo natürlich dann auch diese Anti-Werbe-Tracking-Systeme anspringen. Aber ich muss da dann auch wieder die Seite von den Verlagen, glaube ich, sehen, dass die natürlich auch Nachrichten verkaufen müssen oder da Geld einnehmen müssen. Also ich will das Tracking gar nicht insgesamt verteufeln, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt wäre, dass man es eben erstmal rechtmäßig jetzt macht. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, im weiteren Verlauf müssen sich die Verlage auch ein anderes Geschäftsmodell überlegen. Also dieser Werbemarkt ist ein Irrsinn. Wenn man da einen genauen Einblick bekommt, sieht man, dass da wahnsinnig viel schiefläuft oder auch illegal abläuft. Und so große Qualitätsmedien wie die Zeit oder so, die haben ja da auch einen Ruf zu verlieren. Also da fände ich das einfach schöner, wenn sie dann wenigstens mit einer Einwilligung arbeiten, die ist dann auch legal, dass sie sagen, lieber Leser, wenn du das hier kostenlos lesen willst, dann musst du leider damit rechnen, dass die Daten bei Facebook landen. Und wenn du das nicht willst, dann musst du irgendwie ein Abo abschließen. Das wäre auf jeden Fall fair.
Danach hast du auch wirklich gesucht, ne? Nach diesen Erklärungen.
Da musste man nicht lang suchen. Also das, weil die müssten ja praktisch die Bedienung der Seite erstmal verhindern und die müssten ja auch verhindern, dass überhaupt erstmal was an Facebook fließt. Und das hat auf keiner einzigen Seite so stattgefunden. Also jede Seite hat sofort, die den Facebook-Tracker hat sofort die Daten an Facebook geschickt, bevor ich da irgendwelche Cookie-Einwilligungen überhaupt lesen kann.
Sagt Matthias Eberl. Und wir empfehlen euch, rufposten.de zu besuchen. Das ist sein persönliches Blog. Und da gibt es dann auch die Liste der 130 Nachrichtenwebseiten, die er gecheckt hat. Und dann könnt ihr schauen, ob die Webseite auch betroffen ist, die er besonders häufig besucht. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien? Das sportliche Medienmagazin.
Wir sind sehr sportlich.
Ne? Sehr sportlich.
Morgen geht's los. Die Fußball-WM der Frauen in Frankreich. ARD und ZDF übertragen alle 52 Spiele des Turniers live oder im Stream. Nicht nur die der deutschen Mannschaften. Das könnt ihr also medial sehr einfach verfolgen.
Wir wollen mit euch heute Abend aber über Sport und Gleichberechtigung reden. In Sachen Fußball-WM der Frauen konntet ihr bei uns im Grünstreifen ja schon hören, warum der Fußball der Frauen in anderen europäischen Ländern rein sportlich boomt, bei uns aber nicht. Das könnt ihr über deutschlandfunknova.de nachhören, wenn ihr mögt, und da einfach auf Grünstreifen klicken.
Jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Medien. Wir haben es schon gesagt, während der WM können wir alle Spiele sehen. Außerhalb der WM spielt der Fußball der Frauen in Deutschland eine untergeordnete mediale Rolle. Warum ist das so? Das klären wir mit Deutschlandfunknova-Reporter David Freches. Ja, David, wie ist denn das? Warum stand es denn schon mal besser um den deutschen Fußball der Frauen?
Ja, die Teams waren international schon mal erfolgreicher, die Zuschauerzahlen waren schon mal höher und die Begeisterung für den Sport insgesamt größer. Das liegt daran, dass im Ausland die Profibedingungen besser sind, die Strukturen sind in den Vereinen anders und die Spielerinnen können dort auch mehr Geld verdienen. Aber auch, weil, wenn Frauen in Deutschland Fußball spielen, das hat relativ wenig Platz in unseren Medien. Das findet zum Beispiel Dietmar Ness, der ist international als Manager und Spielerinnenberater tätig.
Die großen Sender sind da wesentlich aktiver noch als bei uns.
Ja, wie gesagt, es ist nicht der Hauptgrund, aber es trägt zu dem Blues in diesem Sport bei.
Aber warum ist es denn hier jetzt so kompliziert, Fußball der Frauen zu schauen?
Ja, weil nicht alle Spiele live kommen. Nehmen wir einfach mal die Bundesliga als Beispiel. Da werden nur 2 von 6 Spielen überhaupt live gezeigt, gegen Bezahlung, nämlich beim Streamingdienst Magenta. Eines dieser Spiele kommt dann in der Regel auch auf Sport1 oder DFB-TV. Da gibt es auch kurze Zusammenfassungen von den anderen Partien. Im DFB-Pokal, da ist die ARD erst ab dem Halbfinale live dabei. Und besonders kompliziert wird es in der Champions League. Nämlich wie und ob übertragen wird, das handeln da die jeweiligen Vereine mit den entsprechenden Sendern aus. Und wozu das führen kann, das hat mir Juliane Meuser erklärt. Die macht den Frauenfußball-Podcast Lottes Erbinnen.
Im letzten Jahr war es so, dass bei Sport1, die hatten die Heimrechte für Wolfsburg. Also wenn Wolfsburg gespielt haben, dann haben die das auf Sport1 übertragen. Und die Gastrechte, da hatte man dann Pech sozusagen.
Wolfsburg, das ist einer der Top-Vereine in Deutschland. Die sind aktuell Meister und Pokalsieger. Aber gezeigt wurden halt nur deren Champions-League-Heimspiele. Und das kann ich mir bei den Männern oder beispielsweise jetzt Bayern München nicht vorstellen.
Dass nicht alle Spiele gezeigt werden, okay, das ist also erstmal ein Punkt. Aber was macht die Sache noch kompliziert?
Ja, unter anderem, wie kurzfristig die Spiele festgelegt werden und zu welcher Uhrzeit sie dann am Ende stattfinden.
Die Spiele werden kaum bis gar nicht beworben, sind dann sowas wie, also Dienstag um 16 Uhr, wer guckt da Frauenfußball jetzt mal, ganz im Ernst.
Ja, damit meint Juliane zum Beispiel die Nationalmannschaft. Die hatte seit November 3 Heimspiele. Die kommen dann immer live auf ARD oder ZDF. Los ging es da 2-mal dienstags um 4 und 1-mal donnerstags um 5:45. Wenn die Spiele später steigen würden, dann bekommen die Sender Probleme mit den Sachen, die sie sonst noch ausstrahlen. Aber auch in der Champions League kommen solche frühen Anschlusszeiten immer wieder vor. Ist halt nicht gerade Primetime.
Spannend ist ja, wenn man jetzt ins Ausland guckt, da ist das anders. Zum Beispiel in England, da zeigen der Pay-TV-Sender BT Sports und mit der BBC auch ein öffentlich-rechtlicher Sender ausgewählte Spiele, jedenfalls auch aus allen Wettbewerben live.
Ja, und darüber hinaus geht es bei der BBC auch um die Fußballerinnen, in Serien und Dokus zum Beispiel. Bei BBC 3 läuft schon die 2. Staffel von Britain's Youngest Football Boss. Das ist eine Serie über die Erstligafrauen von West Ham United und ihren Trainer, der ist erst 19 Jahre alt. Und auf BBC One gab es erst diese Woche eine Langzeit-Doku über die englischen Nationalspielerinnen. Wir können da mal reinhören in den Moment, als die Nationalspielerin Leah Williamson erfährt, dass sie zur WM nach Frankreich darf. Übrigens die erste in ihrem Leben.
Leah, it is with pleasure that I'm right to inform you that you've been selected to represent England at the FIFA Women's World Cup France 2019!
Ja, das ist ein sehr privater Moment. Das steigert aber natürlich das Interesse an der Spielerin und auch an dem Sport an sich.
Auch in Frankreich hat der von Frauen gespielte Fußball einen ganz großen Stellenwert. Da wird insgesamt mehr und anders Fußball gezeigt. Wie denn genau?
Der Pay-TV-Anbieter Canal Plus, der zeigt da alle Ligaspiele live und auch der größte Privatsender des Landes, das TF1, der hat zudem das Champions-League-Finale Ende Mai live übertragen. Und Frankreich hat Laure Bolot, das ist eine ehemalige Nationalspielerin und eine landesweit beliebte TV-Expertin. Das hat mir der Manager Dietmar Ness erklärt.
Laure Bolot, die jetzt als Co-Moderatorin eingesetzt wird bei Frauen, auch bei Männerübertragungen. Sie hat bei Paris Saint-Germain eine sehr wichtige Rolle. Sie macht auch Interviews mit Neymar.
Ja, Bolo bringt die Leute einfach dazu einzuschalten, jetzt egal welches Geschlecht spielt, und davon profitieren aber vor allem die Frauenspiele.
Dass jetzt in Deutschland die Sender so eine Taktik fahren würden wie in Frankreich oder England, ist aber momentan irgendwie ja doch nicht realistisch. Aber warum eigentlich nicht?
Das hat mehrere Gründe. Also Eurosport zeigt nichts, weil die aktuell keine Rechte dafür haben. Sky bringt auch nichts, weil die Abonnenten da, die fragen den Sport einfach nicht nach. Das hat mir der Sender gesagt. Und ARD und ZDF, die zeigen auch nicht mehr, weil da jetzt schon relativ wenig Leute bei den Spielen einschalten. Das meinte Andreas Lauterbach vom ZDF zu mir. Der ist der verantwortliche Redakteur für diese WM und für ihn gibt es noch einen Grund.
Dazu muss man halt sagen, dass jetzt in der Bundesliga, natürlich gibt es noch einige Stars der Szene, europäische Stars, die in Deutschland spielen, aber es spielen jetzt immer mehr im Ausland.
Ja, also nicht so gute Quoten, weniger Stars und darum ist es insgesamt in sich so reizvoll, mehr von dem Sport zu zeigen.
Was kann denn dann eine Möglichkeit sein, den Fußball der Frauen wieder präsenter zu machen?
Zum einen feste und vor allem spätere Anschlusszeiten und diesen Konkurrenzkampf mit anderen Sendungen zu vermeiden. Deshalb sieht Andreas Lauterbach in Livestreams eine Chance.
Da sehe ich schon noch Potenziale, auch zu sagen, ja, man kann im Livestream Sachen machen. Und dann gibt es auch wieder die Möglichkeit zu anderen Uhrzeiten, dass wir dann wieder ein Stück vorankommen, um mehr Frauenfußball wieder ins Programm zu bringen.
Ja, ob und wie das passieren soll, darüber sprechen die Vereine, die Sender und der DFB schon. Spruchreif ist da aber noch nichts. Vielleicht kann aber der Podcast von Juliane selbst für Fans eine Alternative sein, zum Beispiel über den TV oder den Stream hinaus. Denn in dieser Ausführlichkeit und in der Aktualität ist Lottes Erbin bisher einzigartig in Deutschland. Und Juliane fährt jetzt auch zur WM und produziert von dort täglich eine Folge.
Morgen, da startet die Fußball-WM der Frauen. Die Rolle der deutschen Medien in dem Zusammenhang, die haben wir uns angeschaut zusammen mit David Freches. Vielen Dank.
Danke.
Gerne.
Hey. Herr Peller. Ist schon wieder soweit.
Ach, die Medienwoche schreitet so schnell voran. Aber es war auch eine Woche, oder?
Ich finde, ja. Du meinst, wir müssen noch ein paar Themen abarbeiten, bevor wir gleich aus dieser Sendung rausgehen?
Ja, finde ich schon. Also zum Beispiel, ich fand die Hass im Netz Anmerkung, erste, zweite Meinung zum Beginn von dieser Ausgabe von Was mit Medien von dir sehr interessant. Und da ist mir noch eine andere Geschichte in dieser Woche aufgefallen. Und zwar hat es zum Thema Hate Speech Hausdurchsuchungen gegeben. Also gestern heute war das. Mhm. Heute gab es Hausdurchsuchungen an ganz verschiedenen Städten bundesweit. Und da ist dann die Polizei morgens aufgesteppt und hat Hausdurchsuchungen genommen, die darauf basieren, dass es zuvor Strafanzeigen wegen Hate Speech gegeben hat. Und in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da hatten wir ja auch einmal den Chef der Landesmedienanstalt bei uns zu Gast, der die Initiative Verfolgen statt nur löschen vorgestellt hat. Und im Rahmen dieser wurden dann ja auch zum Beispiel Hasskommentare auf Präsenzen von Medienanbietern angezeigt. Und da hat es jetzt eine Verurteilung gegeben, in einem Fall wegen 5-mal Volksverhetzung. Und das hat zu einer Freistrafe von acht Monaten geführt. Und zwar erstmal auf Bewährung, aber dazu auch noch eine Geldstrafe und es musste auch was an Amnesty International bezahlt werden. Mhm. Also das ist schon eine relativ heftige Strafe. So für den Bereich. Also man muss wirklich sagen.
Also Abschreppungspolitik kann man sagen, ne?
Hass im Netz ist auf jeden Fall nicht so, dass das kein Kavaliersdelikt ist. Mhm. So, das ist ganz interessant.
Also,
und ich finde, also wenn wir jetzt auch zum Beispiel heute nochmal lesen, ne, also dass der Europäische Gerichtshof Plattformen zur Suche von Hate Speech verpflichten will, ich finde es tatsächlich schwierig, wenn dann so rechtsstaatliche Aufgaben tatsächlich von den Plattformen mit übernommen werden wollen. Und so richtig wollen die das natürlich auch nicht. Nee. Aber mit empfindlichen Geldstrafen kann man sie dann doch locken. Und was dann passieren kann, haben wir jetzt ja zuletzt mit Twitter gesehen.
Das ist wohl so. Lass uns noch kurz darüber sprechen, was möglicherweise bei WhatsApp demnächst nicht mehr passieren kann.
Ja.
Die Newsletter-Funktion. Soll die ganz weg, habe ich gehört?
Ja, also ich habe es so Vögelchen zwitschern hören und das irgendwie, bisher ist es ja so, dass viele Medien Newsletter auf Facebook hochgezogen haben, auf WhatsApp hochgezogen haben. Mhm. Das ist auch sehr gerne nutzen. Da gibt es auch Drittanbieter, die man da einsetzen kann. Ich glaube, da haben wir irgendwann auch mal geredet und da gibt es jetzt so Vögelchen, die zwitschern im Hintergrund, dass Facebook das jetzt nicht mehr duldet, weil sie sagen, WhatsApp ist kein Broadcast-Medium und das Ding einfach dicht macht, ja, und dann irgendwann in einigen Monaten diese Funktion dann nicht mehr genutzt werden kann für Medien und auch sonstige. Mhm. Und dass das jetzt sozusagen nur noch restgeduldet wird. Und das wäre natürlich, wenn das tatsächlich so ist, wie das jetzt gezwitschert wird, wäre das ein ganz schöner Aufreger, weil dann auf einmal natürlich viele Medien, die einen sehr wertvollen Kanal aufgebaut haben, da auf einmal ja ein bisschen in die Röhre schauen. So. Und dann mal wieder einen Kanal, den man aufgebaut hat, mit viel Mühe über die Jahre und man kann ihn dann nicht weiter nutzen. Das ist nicht gut fürs Vertrauen
dann
zwischen
Medien. Dann lass uns
doch
noch kurz über was, so. Ja, das ist wohl so, über was Schönes sprechen. Du freust dich auf jeden Fall. Vorfreude steigt, richtig?
Ja, ich freue mich jetzt, dass am Wochenende die NewsGeist-Konferenz stattfindet. Die findet ja einmal im Jahr in Europa statt, von Google ausgerichtet, wo viele Medienmacher sich treffen. Und dann so über die Probleme der Branche sprechen. So. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was da so von uns aus, was da so passiert. Und ich darf auch hin und werde dann nächste Woche berichten,
yeah,
wie es so war.
Okay.
So, das war mal
hier. Ist die Sendung jetzt zu Ende? Bin ich ums Spielen rumgekommen? Ja.
Nee.
Nein.
Wir haben noch sehr viel Zeit, Herr Pähler.
Ach, war nicht noch mehr in dieser Woche?
Nee.
Lass uns noch über Andrea Nahles reden zur Not.
Oh, da sind wir schnell durch.
Stimmt, das ist alles gesagt.
Ja, aber Herr Pähler.
Ja.
Wenn du möchtest, ich wäre bereit für die erste Frage.
Ja, okay. Ich bleibe beim Thema Politik.
Ja.
Ich habe heute gelesen, ein Novum passiert tatsächlich bei diesen politischen ZDF-Sommerinterviews. Denn erstmalig sagt eine amtierende deutsche Bundeskanzlerin, ich mache das dieses Jahr nicht.
Die Lösung Angela Merkel.
Naja, das ist nicht die Frage gewesen, sondern ach so. Ich frage dich, seit wann gibt es eigentlich diese Sommerinterviews? Beziehungsweise, ich kann es auch anders fragen, mit wem haben die eigentlich angefangen?
Mit Helmut Kohl.
Das ist richtig.
Ha!
Ne? Also hier seine berühmten am Wolfgangsee im Sommerurlaub da, Interviews Ende der 80er und also jetzt knapp 30 Jahre, etwas mehr, glaube ich, gibt das Ganze schon. Naja, dieses Jahr ohne Angie. Vielleicht ist sie dann ja auch schon gar nicht mehr Kanzler.
Sie könnte natürlich auch ihre Ernährungsministerin fragen, ob die sie vertritt sozusagen.
Ja.
Denn die könnte, glaube ich, etwas Urlaub vielleicht gerade gebrauchen. Sie hat sich nämlich mit einem Video in dieser Woche in die Nesseln gesetzt oder einige sagen auch in die Nessle gesetzt. Denn sie hat nämlich ein Video mit Nestle, mit einem Nestle-Manager gezeigt, wo sie die Zuckerreduktion von verschiedenen Fett- und Zuckerreduzierung von verschiedenen Nestle-Produkten Beteiligten lobt und auch über ihren offiziellen Ministeriums-Account verteilt hat.
Ja.
Und da sagen jetzt viele Stimmen, das ist eigentlich Werbung. Das geht so nicht. Schon okay. Gar nicht als Ministerin.
Ja.
Und sie möchtest ist da irgendwie jetzt, als Influencerin aufgefallen.
Möchtest du jetzt von mir den Namen Julia Klöckner hören oder möchtest du den, keine Ahnung, Kakaogehalt von Nesquik Light abfragen? Was ist deine Frage? Okay, das wäre jetzt auch schon wieder Werbung, ne?
Ich wollte wissen von dir, welches Unternehmen hat es geschafft, erfolgreich die Produkte um Fett und Zucker zu reduzieren?
Also dann eben nicht Nestle, ja, richtig?
Richtig! Punkt für dich, Herr Perler.
Ja, sehr gut.
Sehr schön.
Sehr gut. Ich freue mich. Was wollte ich dich als nächstes fragen? Ah, wir waren ja beim. Beim Thema, ja, Fake News heute auch schon mal einmal, ne? Und erfundene Geschichten etc. Und jetzt lese ich heute, also erst lese ich gestern was in einigen Medien und höre es auch. Hm? Und lese heute, das ist alles gelogen, sagt jedenfalls wer. Ich sag mal, ich lese dir ein Zitat vor und du sagst mir, wer es gesagt hat.
Okay.
Das Zitat heißt, über 90% aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden.
Jörg Kachelmann.
Richtig. Hast du das gesagt, weil das der einzige Name war, der dir beim Wetter einfällt?
Nein, da fallen mir viel mehr Namen ein. Es gibt sehr viel kompetente Menschen in dem Bereich. Aber ja. Ich weiß, dass halt einfach der Kachelmann da gerne auch mal so ein bisschen rum Niggemeier-Knüwert kocht.
Ja.
So. Um so auszudrücken.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, und tatsächlich. Also er sagt, ich glaube gestern oder wann waren da so Schlagzeilen von wegen hier Sahara-Sommer mit Mega-Dürre und ich sowas. Sogar die Tagesschau hat es auch berichtet, es würde ein Dürre-Sommer bevorstehen. Er sagt, es ist alles Kokolores. Naja.
Kann ich jetzt auch gerade nicht so nachvollziehen im Vergleich zum vorigen Jahr, was wir da schon an Hitze hatten und so und wie trocken es da war.
Es ist regelrecht kalt.
Ja, heute. Ja, heute. Okay. Aber lass uns nicht über das Wetter reden. Lass uns nostalgisch werden.
Mhm.
Die Nido.
Ja, die gibt's nicht mehr.
Das Elternmagazin. Bei Gruner und Jahr. Kinder sind groß geworden. Mhm. Mitte Juli wird's eingestellt. Nido. Hast du Nido gelesen?
Ich hab's mir mal am Anfang gekauft. Als ich dachte, jetzt bin ich ja junger Vater, dann kaufe ich mir das mal. Aber ehrlich gesagt, es war halt so wie mit der Neon. Richtig gelesen habe ich das nicht.
Das ist also so einmal, man blättert es immer einmal durch, ne? Und dann irgendwie richtig viel passiert da eigentlich dann nicht.
Für mich gab es keinen Mehrwert.
Okay.
Irgendwie.
Und jetzt wird es eingestellt. Und wie lange gibt es das eigentlich schon?
Die Nido, die gibt es seit 9 Jahren. Ist das jetzt, muss jetzt rechnen? Sagt das Jahr, seitdem es gibt.
Naja, sagen wir so, wenn es im Juli eingestellt wird, dann wird es ja 10. Ich wollte eigentlich 10 Jahre hören, aber wir haben ja noch Juni, dann müsste ich eigentlich sagen, es ist ja noch 9 Jahre.
Ja, na komm, also ich würde sagen, den Punkt, den darf man mir geben.
Den gebe ich dir, Herr Pähler.
Ja, dann habe ich heute noch was gehört, meine letzte Frage, das mich ein bisschen erschrocken hat, und weil ich so gedacht habe, oh bitte lass das hier nicht Schule machen. Dass das umgreift, weil ein ebenfalls im Westen der Republik angesiedelter öffentlich-rechtlicher Radiosender in einer Abendsendung gesagt, Doppelmoderation, das ist mir zu teuer. Wir machen unsere Sendung Plan B nur noch mit Einzelmoderation besetzt. Wer wird denn, ging in dem Zuge tatsächlich auch rum, den Laden verlassen?
Herr Pähler?
Nicht, du sollst dir nicht deine Wünsche.
Ach so. Also. habe ich gerade kurz nicht zugehört. War es Fernsehen oder Radio?
Radio.
Ach, Radio.
Plan B.
Plan B. Ach, eins live.
Ja.
Man kennt so die alten Plan B-Nasen, ne?
Mhm.
Und jetzt kann ich, glaube ich, nur. Ich kann ihn nicht aussprechen, weil da fehlt da die Hälfte und das ist dann peinlich. Deswegen kann ich das nicht sagen, Herr Pähler.
Okay.
Ich weiß es nicht.
Also ich suchte jedenfalls den Namen Bianca Hauder. Die wird nicht mehr bei 1Live zu hören sein, erstmal jedenfalls.
Ah!
Mhm. Ja, so ist das halt. Aber von wegen Doppelmoderation, ich finde, das ist eine gute Sache. Bleiben wir bei. Habe ich noch eine Frage übrig?
Ja, Ich habe noch eine für dich.
Das Bett ist schon lange, lange, also hier die Musikunterlegung ist schon lange, lange zu Ende.
Ne? Ja, wir wissen aber nicht, ob die Podcast-Hörer das nicht dann hören, weil die, da doch noch Musik drunter liegt. Das
ist nämlich
so das
Also Irre. Falls ihr jetzt doch Musik hört, könnt ihr sicher sein, ihr hört den Podcast.
Ja. Ah, so.
Du. Hast du jetzt eine Frage überlegt?
Nein, Herr Peller.
Komm, ich mach die Augen zu und du googelst was.
Weggucken.
Ja, ich gucke jetzt nicht mehr auf die Startseite von media.de und auch nicht mehr von dwdl.de und auch nicht mehr von Touri2.de und wie all die ganzen schönen Quellen.
Ich habe eine sehr schöne Frage. Rezo.
Ja.
Ja, er hat ja diese Woche weiter zerstört.
Oh, diese Woche habe ich mich da nicht so mit beschäftigt.
Und zwar hat er unter diesem Tweet, ja, den wir hatten von der Klöckner, ne? Hat er also mit Nestle und hat er gesagt, so, also ich hätte den als Werbung kennzeichnen müssen. Und das hat wirklich gesessen, also er zerstört weiter. Er ist jetzt aber auch im Fernsehen viel eingeladen worden und ja. Er wird in eine Fernsehsendung gehen. Mhm. Wo hat er gesagt, ja, da gehe ich hin, dabei.
Er geht, glaube ich, nicht in die ZDF-Sommer-Interviews, obwohl da jetzt ein Platz frei wäre.
Ja.
Aber,
Das wäre aber cool,
wenn sehr geil. Die Bundeskanzlerin konnte leider nicht, aber wir haben den YouTuber Rezo. In eine Sendung geht er, dann geht er zu Sandra Maischberger.
Jan Böhmermann wäre die richtige Antwort gewesen.
Das wäre auch logischer gewesen.
Trotzdem zwei richtige Antworten. Herzlichen Glückwunsch, Herr Peller.
Vielen Dank. Ich freue mich ehrlich gesagt sogar richtig.
Wir können den Jubel in der nächsten Woche fortsetzen, vielleicht.
Mhm.
Und hören uns dann wieder donnerstags 20 Uhr live bei Deutschlandfunk Nova und ansonsten natürlich auch rund um die Uhr als Podcast. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.